Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die sehr hohen Temperaturen und ihre Folgen sind gleich unser erstes Thema. Dann fragen wir, zahlt der Bund künftig, was er bei Ländern und Kommunen bestellt hat an Leistungen? Und wie ist die Vorbereitung gelaufen auf das dritte und letzte Gruppenspiel der deutschen Herren-Fußball-Nationalmannschaft bei der FIFA-WM heute Abend? Auch darüber werden wir berichten. Dann wird es 18.40 Uhr und dann folgt bei uns der Hintergrund. Heute unser Thema. Medikamente und Co. Wer entscheidet, was die Krankenkasse zahlt? Die Stadt Cottbus in Brandenburg hat vorerst untersagt, auf Friedhöfen Grablichter aufzustellen, wegen der starken Hitze und der Trockenheit. Der Pegel der Elbe in Dresden lag heute Mittag bei noch 64 Zentimetern. Die Autobahn 2 bei Burg, das liegt in der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt, ist wegen Hitzeschäden in Fahrtrichtung Hannover bis mindestens Sonntag gesperrt. Das alles sind Folgen der Temperaturen, die in fast allen Regionen in Deutschland weit über 30 Grad liegen. Das alles wird noch anhalten bis zum Wochenende. Am heißesten ist es heute in Deutschlands Westen und Südwesten. Und deshalb meldet sich aus Stuttgart für uns Thomas Wagner.
Über 35 Grad heiß und trotzdem direkt am Bodenseeufer in Friedrichshafen reger Fahrradverkehr. Schwitzen auf dem Sattel. Hat was.
Ach, die Hitze ist angenehm beim Fahren.
Fahrradfahren ist sogar noch besser wegen dem Fahrtwind. Fahrradfahren ist wirklich im Moment die beste Alternative. Schatten und ein Eis oder Fahrradfahren.
Nebenan ein Springbrunnen, Kinder, die sich abkühlen in den Wasserfontänen und einen Riesenspaß dabei haben. Deutschland im Sog der Hitzewelle. Nicht überall ist ein Brunnen und nicht überall ist ein See in der Nähe. Was aber überall ist, heiß. Die Temperaturen bewegen sich auf die 40-Grad-Marke zu.
Alte Menschen, kranke Menschen sind ja häufiger auch mal in Einrichtungen, also Altenheimen, Pflegeheimen oder auch Krankenhäuser. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Krankenhäuser, gerade aber auch Pflegeheime, heute noch operieren in unklimatisierten Räumen.
Was, so der Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht, unter anderem an einem liegt.
Wir haben falsch gebaut. Es gab eine Zeit, da waren besonders große Glaskästen besonders beliebt. Die sind natürlich schön, gerade im Winter, wenn wenigstens dann die Sonne reinkommt und den Raum vielleicht noch mit erwärmt. Im Sommer sind sie eine Katastrophe. Mhm. Die Verschattung von außen, die fehlt uns häufig.
Zu wenig Schatten, zu viel Hitze. Die Deutsche Bahn rät derzeit von Reisen ab. Die Bahninfrastruktur könnte durch hohe Temperaturen, Böschungsbrände und Starkregen stark beeinträchtigt werden, heißt es in einer Mitteilung. In der Schweiz, in unmittelbarer Nachbarschaft zum baden-württembergischen Landkreis Waldshut, ist das Kernkraftwerk Beznau abgeschaltet worden. Der Fluss Aare gleich nebenan ist zu warm und damit auch das Kühlwasser, das mit Temperaturen von mehr als 25 Grad halt nicht mehr kühlen mag. Aus Nordrhein-Westfalen wird die Absage zahlreicher Veranstaltungen gemeldet, beispielsweise zwei am Rhein geplante Ballettaufführungen in Düsseldorf und in Duisburg. Und der Europäische Gewerkschaftsbund will die Abkühlpausen bei der Fußball-WM zur Blaupause machen für Hitzeunterbrechungen in Betrieben generell. Was aber tun gegen die Hitze? Am Bildungszentrum Markdorf im Bodenseekreis wird die Feuerwehr gerufen. Lehrer Michael Hoffmann.
Falls die Wasserkanonen der Schüler nicht genug Abkühlung sorgen, dann wird die Feuerwehr unterstützen, die dann mit den Wasserkanonen dann eine kleine Wasserschlacht dann Feuerwehr gegen Schüler machen wird.
Ansonsten lautet der Ratschlag, viel trinken, am besten Wasser und am besten auch mehr als die ansonsten üblichen 2,5 Liter am Tag. Und schließlich sollte man auch die Scheu vor Klimaanlagen verlieren, die heutzutage zu Unrecht den Ruf von klimaschädlichen Stromfässern weghaben, so jedenfalls der Mediziner Christoph Specht im Deutschlandfunk-Interview.
Schauen Sie mal, wir haben ja Solaranlagen und das ist ja eine passende Situation. Wenn wir Klimaanlagen brauchen, dann scheint auch die Sonne. Wenn wir dann den Raum kühlen wollen, dann schaffen wir das nur noch mit Klimaanlagen. Jetzt, nach so vielen Tagen Hitze, kriegen Sie eine Wohnung selten unter 26, 27 Grad.
Die Hitzewelle in Deutschland. Thomas Wagner war das mit Eindrücken. Im Grundgesetz steht ziemlich klar, dass die Kommunen in Deutschland sich selbst verwalten. Aber damit sie das sinnvoll tun können, brauchen sie Geld, über dessen Verwendung sie politisch noch entscheiden können. Und viele Kommunen sagen seit Jahren, dieses Geld haben wir längst nicht mehr. Deshalb verhandeln heute die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit dem Bundeskanzler. Es geht um Geld, darum, dass der Bund mehr zahlen soll, wenn er will, dass die Länder und dass die Kommunen Leistungen erbringen. Jörg Münchenberg beobachtet diese Veranstaltung heute in Berlin. Gibt es schon Ergebnisse?
Nein, also man sitzt noch im Kanzleramt zusammen und das liegt vielleicht auch daran, dass die Länder jetzt im Vorfeld des Treffens ihre Forderungen noch einmal nach oben geschraubt haben. Künftig soll der Bund nämlich bei Leistungsgesetzen 80% der anfallenden Kosten tragen und das ab einer Grenze von 125 Millionen Euro. Das ist etwas mehr, als bislang diskutiert worden ist. Da lagen die Schwellen etwas niedriger. Aber mit dieser geeinten Position sind die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am Nachmittag vom Bundesrat ins Kanzleramt gewechselt. Da wird es dann übrigens auch darum gehen, bei besonders kostenintensiven laufenden Gesetzen, also das vor allem das Unterhaltsrecht, das Jugendhilfegesetz und die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, dass man da vorsichtige Korrekturen vornimmt, um die Kommunen aktuell zu entlasten. Aber hier sind die Länder etwas zurückhaltender als der Bund. Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Olaf Lies von der SPD, hat das vorhin so formuliert.
Deswegen sparen wir nicht 10 Milliarden ein. Das muss uns einfach klar sein. Aber wir dämpfen den Anstieg, der ja sonst weitergehen würde. Und das ist ehrlicherweise schon ein ganz großer Schritt.
Also darüber wird wohl noch zur Stunde im Kanzleramt gesprochen.
Wenn es denn so käme, wie das nun gefordert wird, Herr Münchenberg, würde das den Kommunen nachhaltig helfen?
Nein, das würde es nicht. Man muss ja wissen, das kommunale Finanzierungsdefizit beläuft sich aktuell auf 30 Milliarden Euro pro Jahr und das bis 2029 durchgehend. Das heißt, man würde das Verschuldungsproblem nicht lösen, wenn man jetzt auch ein paar vorsichtige Korrekturen bei einigen Leistungsgesetzen vornimmt. Und allein die Eingliederungshilfe, die kostet die Kommunen zum Beispiel inzwischen 30 Milliarden Euro bei jährlichen Steigerungsraten bei den Kosten von 10%. Deswegen muss man sagen, die Enttäuschung ist eigentlich schon vorprogrammiert, zumal es ja auch so sein wird, selbst wenn der Bund jetzt künftig bei Leistungsgesetzen 80% der Kosten übernehmen würde, dann entschärft das ja nicht die aktuelle Finanznot.
Wurde auch über das Thema Steuerreform geredet?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema und da haben die Länder schon mal klar gemacht, so wie der Bund sich das vorstellt, so wird es nicht laufen. Man muss ja wissen, die Länder, Bund und Länder teilen sich ja die Einkommensteuer. Das heißt, wenn es eine Reform geben würde, dann hätten die Länder auch Einkommensverluste und sie sagen einfach, wir können angesichts der aktuellen Haushaltslage keine Einnahmenverluste mehr tragen. Also die Botschaft ist da ganz klar, der Bund kann gerne eine Steuerreform machen, aber es darf Kommunen und Länder nichts kosten und das Druckmittel dazu haben die Länder auch. Eine Steuerreform müsste ja in jedem Fall vom Bundesrat beschlossen werden. Also insofern kann man da ordentlich Druck aufbauen.
Jörg Münchenberg live aus Berlin. Dankeschön in unser Hauptstadtstudio. Die Faustregel sagt, dass viele Gerichtsverfahren vor Amtsgerichten in Deutschland deutlich länger dauern als ein halbes Jahr. Sind höhere Instanzen zuständig, also ein Landgericht, ein Oberlandesgericht gar, dann wird die Verfahrensdauer häufig noch länger, dann wird das Jahr sehr schnell überschritten. Bund und Länder haben sich auf etwas geeinigt heute. Das von den Ländern und den Ministerpräsidenten war ja gerade schon die Rede. Und das ist dieselbe Runde. Die haben sich, hat sich schon geeinigt auf etwas, was sie Pakt für den Rechtsstaat nennt. Der Vorlauf zu dieser Einigung, der dauerte allerdings auch ziemlich lange. Das alles erklärt uns Till Tonino.
Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 450 Millionen Euro annehmen. Bereits im vergangenen Juli ging der Pakt für den Rechtsstaat durch das Bundeskabinett. Ziel, damals wie heute, die Justiz effektiver gestalten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD erklärt die Verzögerung so.
Wir haben seit einem knappen Jahr verhandelt. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Justizministerien waren alle an meiner Seite. Es bedurfte aber doch noch einiger anspruchsvoller Gespräche, um eben auch den einzelnen oder die einzelnen Ministerpräsidenten zu überzeugen.
Nun sind sich die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit den Verantwortlichen im Bund einig. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, CDU, begrüßt,
dass die Menschen im Land auch merken, dass Rechtsprechung, dass dieser gesamte Bereich dann schneller geht.
Jetzt werden 210 Millionen Euro für Digitalisierung und 240 Millionen Euro, um neues Personal einzustellen, fließen. Gerade dieses neue Personal war für einige Bundesländer ein Problem. Die 240 Millionen Euro sind eine Anschubfinanzierung. Wenn der Betrag aufgebraucht ist, müssen die Bundesländer selbst zahlen. Der Kompromiss, Bundesländer, die schon in den letzten Jahren mehr eingestellt haben, können das zum Teil anrechnen. Hubig bewertet die Einigung positiv.
Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese gemeinsame Verantwortung für den Rechtsstaat, für die Demokratie, für eine schlagkräftige Justiz in diesem Land übernommen haben.
Die Länder müssen nun 2000 Richter, Staatsanwälte und andere Justizmitarbeiter anstellen. Sowohl die Zahl der Neueinstellungen als auch die 240 Millionen Euro werden nach Wirtschaftskraft und Bevölkerungsgröße aufgeteilt. Weitere 210 Millionen Euro stellt der Bund für die Digitalisierung bereit. Damit soll zum Beispiel in die Justizcloud, das Justizportal und zivilrechtliche Online-Verfahren investiert werden. Das Geld kommt aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Erste Stimmen aus der Justiz zeigen sich positiv. Sven Ribben, Geschäftsführer des Richterbundes, sagt, Zitat, mit dem Rechtsstaatspakt fällt der Startschuss für eine überfällige Investitionsoffensive in der Justiz. Die Länder müssten diesen Impuls durch eigene Investitionen in den nächsten Jahren verstärken. Neben der Digitalisierung und neuem Personal sieht der Pakt eine dritte Säule vor. Der Bund will Regeln für Gerichtsverfahren modernisieren und damit schnellere Entscheidungen ermöglichen.
Till Tonino über den Pakt für den Rechtsstaat. In der polnischen Ostseestadt Danzig werben die Ukraine und europäische Verbündete heute und morgen um private Investoren für den Wiederaufbau. Und das ist ja nicht trivial, denn Russland greift ja permanent weiter an. Der Krieg ist gar nicht zu Ende. Wie diese Konferenz damit umgeht, dazu berichtet aus Danzig unser Kollege Peter Sawicki.
Im Kongresszentrum in Danzig ertönten am Morgen die polnische und die ukrainische Hymne, der Startschuss für die 5. internationale Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Polens Premier und Gastgeber Donald Tusk hob zunächst die Bedeutung des Austragungsorts hervor. Ich habe Danzig wegen seiner Symbolik vorgeschlagen. Hier fielen einige der ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs. Die Altstadt wurde vollständig zerstört. Danzig zeigt aber auch, dass das Wunder des Wiederaufbaus möglich ist, wenn es einen starken Willen dafür gibt. In Anlehnung an die Solidarność-Bewegung, die ebenso in Danzig entstand, warb Tusk für anhaltende Solidarität mit der Ukraine. Das war umso relevanter, da zwischen Warschau und Kiew ein diplomatischer Konflikt herrscht. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj eine Armeeeinheit nach der UPA benannt. Für viele Ukrainer ist die Partisanenarmee ein Symbol des Kampfs gegen die UdSSR im Zweiten Weltkrieg. Jedoch beging die UPA auch Massaker an polnischen Zivilisten. Polens Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den höchsten polnischen Orden. Selenskyj sagte seine Teilnahme in Danzig ab. Donald Tusk warnte vor dauerhafter Spaltung. Das historische Thema sprach er indirekt, aber dennoch deutlich an. An meine Landsleute in Polen, die Menschen in der Ukraine und unsere Freunde in Europa. Zukunft lässt sich nur aufbauen auf der Wahrheit, gegenseitiger Achtung und dem Verständnis der Geschichte. Kiews Regierungschefin Julia Swiridenko anstelle von Selenskyj in Danzig dankte Polen explizit für die bisher geleistete Unterstützung, ein Versuch, politisch die Wogen zu glätten. Swiridenko sprach aber auch über den eigentlichen Anlass der Konferenz. In der Ukraine gibt es eine Tradition. Wenn Häuser beschädigt sind, fangen wir sofort an, sie zu reparieren. So gehen wir auch den Wiederaufbau an, mit Millionen kleiner Schritte. Wir rechnen hier zudem mit der Unterzeichnung von 160 Verträgen im Wert von 10 Milliarden Euro. Wirtschaftliche Kontakte knüpfen, Perspektiven aufzeigen, trotz der andauernden russischen Invasion. Das ist ein Kernziel der zweitägigen Konferenz. Ursula von der Leyen warb für Investitionen in der Ukraine. Das sei auch ein Investment in die europäische Zukunft, so die EU-Kommissionschefin. Sie verkündete zudem die Überweisung der ersten Tranche aus dem 90 Milliarden Euro-Kredit der EU für Kiew. Die Niederlande und Großbritannien verkündeten dreistellige Millionenbeträge zur Stützung der Energieversorgung in der Ukraine. Unterdessen sagte Bundeskanzler Friedrich Merz Richtung Moskau angesichts erfolgreicher ukrainischer Drohnenschläge:
Ukraine is in a new position of strength.
Die Ukraine ist in einer neuen Position der Stärke. In Russland setzt die Dämmerung ein. Unsere Botschaft lautet: Es ist an der Zeit, in Verhandlungen einzutreten, die Front einzufrieren und das Töten zu beenden.
And to end the killing.
Peter Sawicki berichtete aus Danzig. Ob die AfD die Alternative für Deutschland verfassungswidrig ist, diese Frage müsste das Bundesverfassungsgericht beurteilen, sofern ein solcher Antrag gestellt würde. Das ist bislang nicht geschehen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist eine Nichtregierungsorganisation, hat sich aber dieselbe Frage gestellt und Hinweise gesammelt. Was in dem Bericht drinsteht, berichtet Gudula Geuter.
Hinter den Autoren steht die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die vor allem mit strategischen Klagen nach ihrer Selbstauskunft Grund- und Menschenrechte verteidigen will. Ihr Legal Director Bijan Moini leitet das Projekt.
13 Monate lang hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit einem 8-köpfigen Expertenteam 3 Millionen Datenpunkte ausgewertet und kommt auf der Grundlage von mehr als 2500 Belegen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die AfD verfassungswidrig ist.
Verboten werden kann eine Partei, wenn sie sich gegen eines der Merkmale richtet, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmachen. Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip. Wobei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eines der drei genügt. Die Juristen sehen zwei verwirklicht: Menschenwürde und Demokratieprinzip.
Ihr politisches Konzept ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende rechtliche Abwertung von bestimmten Deutschen mit Migrationsgeschichte, von MuslimInnen, von Schutzsuchenden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen wie Transpersonen gerichtet und etabliert dadurch verschiedene Klassen an Menschen,
sagt der Projektleiter zur Menschenwürde. Das Gutachten nennt als zentralen Aspekt das ethnisch-kulturelle Volksverständnis, das die Partei im Gegensatz zu dem des Grundgesetzes verfolge. Der umstrittene Begriff der Remigration spielt für diese Einschätzung zwar eine Rolle, die GFF interpretiert den aber enger, als das in der öffentlichen Diskussion zum Teil geschieht. Unterstellt also zum Beispiel nicht, dass auch Deutsche abgeschoben werden sollten. Überhaupt legen die Juristen großen Wert auf die Feststellung, ergebnisoffen gearbeitet zu haben. Auch etwa die Unvereinbarkeitsliste mit extremistischen Organisationen in die Bewertung eingestellt zu haben oder Erklärungen, in denen die Partei ihr Menschenbild offener darstellt. Im Ergebnis aber sagen sie, neben der Menschenwürde sei auch das Demokratieprinzip verletzt, weil politische Gegner kriminalisiert werden sollten.
Die AfD möchte PolitikerInnen anderer Parteien strafrechtlich verfolgen. Sie ruft nach Haftbefehlen, nach der Anklagebank, nach Gefängnisstrafen für Entscheidungen, die ihr politisch nicht passen. Der Nährboden für diese Forderungen ist eine Ideologie, wonach politische GegnerInnen nicht als gleichberechtigte AkteurInnen im demokratischen Wettbewerb, sondern als Volksverräter angesehen werden. PolitikerInnen anderer Parteien werden als Vasallen Amerikas, als gesteuert, als Marionetten beschrieben, die darauf hinarbeiteten, eine Diktatur zu errichten und die Krieg gegen die eigene Bevölkerung führten.
Dabei gehe es nicht um Fragen, die möglicherweise strafrechtlich tatsächlich relevant sein könnten. Das Gutachtenprojekt finanzierte die GFF vor allem aus Spenden. Auf der Homepage ist eine Richtung erkennbar, etwa mit dem Aufruf »Jetzt deinem Abgeordneten schreiben«. Für die rechtliche Einordnung habe das nicht gegolten, so die GFF. Man verfolge keine Agenda, sagt Moini. Und das GFF-Vorstandsmitglied, die Professorin Dana Sophia Valentina, betont:
Wir wünschen uns, dass das Gutachten ernst genommen wird in Politik und Gesellschaft und einen Beitrag leistet zu der weiteren Diskussion über einen möglichen Verbotsantrag. Uns geht es aber nicht um die Förderung eines Verbotsantrages. Wir wollen die Debatte auf eine bessere Grundlage, auf eine wissenschaftlich fundierte Grundlage stellen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf nach einer gerichtlichen Entscheidung die AfD vorläufig nicht als gesichert rechtsextrem bezeichnen. Man selbst habe aber ganz anders gearbeitet, so Moini. Mit Äußerungen auch aus den Bundesländern und aus dem Parlamentsbetrieb zum Beispiel, was der Verfassungsschutz nach eigener Wertung nicht darf.
Gudula Geuter über ein Gutachten zur AfD. Gelegentlich debattiert der Deutsche Bundestag politische Fragen nicht entlang der üblichen Grenzen von Fraktionen, Regierungsmehrheit und Opposition, sondern entlang des Gewissens von Abgeordneten. So wie heute, als nicht zum ersten Mal es um die rechtlichen Regeln der Organspende in Deutschland ging. Felicitas Böselager über eine nachdenkliche Debatte.
Soll jeder Mensch in Deutschland nach seinem Tod ein möglicher Organspender sein? Es sei denn, er widerspricht zu Lebzeiten? Ja, sagt Gitta Konnemann von der CDU und setzt sich für die sogenannte Widerspruchslösung ein.
Sie verlangt von niemandem ein Ja. Es geht nicht um einen Zwang zur Organspende. Diesen darf es niemals geben. Ein einfaches Nein reicht.
Konnemann ist überzeugt, dass es durch die Widerspruchslösung mehr Organspenden geben wird. Im Jahr 2025 gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation 985 Spender, während 8200 Menschen auf Spenden warteten. Wie Konnemann gehört auch Sabine Dittmar von der SPD zu der fraktionsübergreifenden Gruppe im Bundestag, die sich für die Widerspruchslösung einsetzt. Sie macht bei der Debatte auf die Menschen aufmerksam, die Organspenden brauchen.
Mehr als 8200 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Organ beträgt 8 Jahre. Täglich versterben 2 bis 3 Menschen, während sie warten. Auch heute.
Auch Ricarda Lang wirbt für die Widerspruchslösung.
Es ist niemand zuzumuten, gegen seinen Willen zu einer Spende gezwungen zu werden. Aber es ist jedem von uns zuzumuten, uns einmal in unserem Leben mit der Organspende zu beschäftigen und eine Entscheidung zu treffen, weil wir damit Menschenleben retten. Und das heißt für mich Freiheit in Verantwortung.
Während es in allen anderen Fraktionen unterschiedliche Haltungen zu der Widerspruchslösung gibt, spricht sich die AfD-Fraktion geschlossen dagegen aus. Die AfD findet, dass Menschen aktiv zustimmen müssen, wenn sie Organspender sein wollen, so wie es bisher geregelt ist. Christina Braun von der AfD befürchtet, dass die Widerspruchslösung zu Organkriminalität führt und fragt:
Sind den Empfängern die psychischen Folgen einer möglichen Wesensveränderung durch die Aufnahme eines fremden Organs ausreichend bewusst?
Michael Brandt von der CDU setzt sich ebenfalls mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe für die bestehende Zustimmungsregelung ein und fragt in der Debatte:
Schweigen kann nicht als Zustimmung ausgelegt werden. Schweigen ist nie Zustimmung, nirgendwo.
Brandt fordert stattdessen bessere Aufklärung mit einer groß angelegten Kampagne. Außerdem solle es leichter werden, den eigenen Willen im Online-Register zu hinterlegen. Auch Atish Gürpina von der Partei Die Linke gehört zu dieser Abgeordnetengruppe. Er weist auf Menschen hin, die vielleicht keine Möglichkeit haben, zu widersprechen.
Durch die Widerspruchsregelung würden insbesondere die Organe solcher Menschen nutzbar, denen es weniger gut geht als denjenigen, die hier im Bundestag darüber entscheiden. Es geht um Sprachschwierigkeiten, Einsamkeit, mangelnde Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Nichterreichbarkeit durch Wohnungslosigkeit etc. Letztlich, ein bisschen auch an meine Fraktion, es geht um Armut.
Diese Orientierungsdebatte ist nur der Beginn einer Beratung. Noch sind keine konkreten Anträge im Parlament eingebracht.
Felicitas Böselager über die Debatte zur Organspende im Deutschen Bundestag. Zu dem Thema gibt es ja noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Und deshalb ist es auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Den finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Die Richterskala, die gibt an, wie stark Erdbeben ausfallen und sie verläuft nicht linear. Ein Beben der Stärke 7 zum Beispiel ist 10-mal stärker als ein Beben der Stärke 6. Und die beiden Beben, die in der vergangenen Nacht in Venezuela gemessen wurden, die hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5 auf dieser Richterskala. Jenny Barke, unsere Korrespondentin für die Region, ist zugeschaltet. Diese beiden Beben haben welche Region besonders getroffen?
Also das Epizentrum lag etwa 150 Kilometer westlich von Caracas, auch die Region, unter der die Beben eben direkt aufgetreten sind. Da leben alleine 40.000 Menschen, aber man hat es auch noch in der Hauptstadt sehr stark gespürt. Die ganze Küste war sehr, sehr stark davon betroffen, also der gesamte Norden, die Karibik. Und man muss dazu sagen, gestern war nationaler Feiertag in Venezuela. Viele Menschen haben sich am Strand befunden. Da sind wirklich am Strand der Sand aufgebrochen und die Leute haben Panik vor Tsunamis bekommen. Also da war auf jeden Fall viel Angst zu spüren und bis jetzt sitzt der Schock tief.
Was wissen Sie inzwischen über Opferzahlen, Verletztenzahlen?
Also offiziell bestätigt sind jetzt 164 Tote. Die Zahl wird leider wahrscheinlich noch steigen. Also schon allein, wenn wir uns die Luftaufnahmen angucken, es sind sehr viele Hochhäuser auch eingestürzt. Es sind große Trümmerberge in den Städten zu sehen, an der Küste entlang. Rettungsteams versuchen jetzt noch, die Verschütteten zu bergen. Alleine über 25.000 Menschen werden vermisst. Auch diese Zahl steigt noch stündlich. Es ist also damit zu rechnen, dass die Opferzahlen insgesamt noch steigen werden.
Mm-hmm. Wie sind der venezolanische Staat und die venezolanische Gesellschaft auf so eine Naturkatastrophe vorbereitet? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, also tatsächlich ist Venezuela, liegt ja in einer sehr seismisch aktiven Region. Man müsste davon ausgehen, dass das Land auf Erdbeben vorbereitet ist. Aber es gab seit Jahrzehnten nicht mehr so ein heftiges Beben und in der Stärke das letzte Mal vor 126 Jahren. Viele der Gebäude, dadurch, dass sie eingestürzt sind, sieht man das leider auch, sind nicht erdbebensicher gebaut, wurden nach modernen Standards. Dazu kommt natürlich auch die Politik, die Wirtschaftskrise. Das Land wird seit vielen Jahren autoritär regiert und ist darauf wirklich schlecht vorbereitet. 70% der Menschen leben in Armut. Seit Nicolas Maduro im Januar festgenommen wurde von den USA, gibt es da auch viele Schwierigkeiten im Land, sich zu organisieren. Die Interimsregierung hat sich da auch noch nicht ganz etabliert. Also man muss sagen, das ganze System ist nicht darauf eingestellt. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme. Das Gesundheitssystem ist nicht auf dem neuesten Stand. Es fehlt an Medikamenten, es fehlt an modernem Material, an Räumfahrzeugen. Also es ist gerade dringend notwendig, dass Hilfe auch von außen kommt.
Zwei Erdbeben haben Venezuela erschüttert und die Folgen sind gravierend. Das hat uns berichtet unsere Korrespondentin Jenny Barke. Herzlichen Dank. Jetzt wird es gleich in wenigen Sekunden 18.35 Uhr und heute Abend um 22 Uhr steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft das dritte und letzte Gruppenspiel an bei dieser Fußballweltmeisterschaft und zwar gegen Ecuador. Und da haben sich ja viele die Frage gestellt, der erste Platz in der Gruppe, der ist eh schon gesichert. Wer könnte denn dann in der Startelf stehen, Jessica Sturmberg? Wie lautet die Antwort?
Ja, die Gelegenheit wäre natürlich in der Tat gegeben gewesen, Dennis Undorf mal in die Startelf zu stellen oder Torhüter Oliver Baumann auch WM-Zeit zu geben. Was da die richtige Strategie ist bei einem Spiel, das für die deutsche Mannschaft jetzt keine Bedeutung mehr hat fürs Weiterkommen, wohl aber für den Kopf und das Zusammenspiel, das ist die große Frage. Also die Antwort ist auf jeden Fall gegeben und wir hören sie jetzt von Moritz Knorr.
Obwohl das abschließende Gruppenspiel sportlich unbedeutend für die deutsche Nationalmannschaft ist, will Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht rotieren. Einzig Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Linksverteidiger David Raum sollen in die Startformation rutschen und die verletzten Schlotterbeck und Brown ersetzen. Ansonsten will Nagelsmann seinem Stammpersonal weiter Rhythmus geben, was auch bedeutet, Top-Torjäger Dennis Undaf startet wohl erneut von der Bank. Gegner Ecuador steht gehörig unter Druck. Die Südamerikaner haben bisher enttäuscht und müssen gewinnen, um noch Chancen auf das 16. Finale zu haben. Austragungsort ist das Stadion in New Jersey vor den Toren von New York City. Hier wird am 19. Juli auch das Finale ausgetragen.
Ja, und dieses Stadion fasst mehr als 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, weil im Großraum von New York 500.000 Menschen mit ecuadorianischer Abstammung leben, werden jetzt mehr Fans für das südamerikanische Land erwartet als für das deutsche Team. Aber auch die deutschen Fans sind natürlich schon fröhlich dabei zu feiern. Beispielsweise am Times Square gab es entsprechende Bilder. Und jetzt hören wir nochmal, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann seine personelle Entscheidung begründet hat.
Wenn man so die letzten Wochen vor der WM genommen hat, dann war ja einer der entscheidendsten Themen, dass die Mannschaft sich einspielen muss und dass wir zu wenig Spiele gemeinsam haben. Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wir wechseln. Dahinter sehe ich nicht diesen Riesensinn, sondern wir hatten mit Kai, mit Jamal, mit Felix einfach Spieler, die teilweise über ein Jahr weg waren aus der Nationalmannschaft, ganz wenig Spiele gemacht haben. Ich verstehe auch jegliche Diskussion, dass ein Dennis sich in die erste Elf gespielt hat. Das, glaube ich, kann man unterschreiben. Trotzdem haben wir auch eine Idee.
Und dann haben wir noch eine Geschichte in der Frage der teuren WM-Tickets. Da gibt es jetzt einen neuen Dreh, den unser Kollege Matthias Friebe vor Ort recherchiert hat.
Eigentlich will Evan Sutton nur eine tolle Zeit genießen, das US-Team anfeuern bei dieser Heim-WM. Das ist aber gar nicht so einfach. Tickets für die Stadien sind für viele kaum erschwinglich.
That's great if you're a millionaire. It's terrible if you're a regular person.
Auf dem Zweitmarkt werden Sutton und seine Freunde fündig für das Spiel der US-Boys gegen Australien.
They marked him up four times, $265 tickets that he paid.
Aus $265 wurden über 1.000. Dazu kommen noch die von der FIFA erhobenen Gebühren von je 15% für Verkäufer und Käufer. Soweit so normal bei dieser WM. Was die Fußballfans aber dann sehen, lässt sie sprachlos zurück. Verkauft werden diese Tickets von der
San Marino Football Federation.
Ein nationaler Fußballverband verkauft also Tickets auf dem FIFA-Zweitmarkt, um Geld zu verdienen. Dem Deutschlandfunk liegen Beweise für mindestens 8 Verbände vor, die auf dieser Plattform agieren, darunter der Gastgeber USA, aber auch 3 Verbände, die nicht qualifiziert sind. Neben San Marino sind das Albanien und die Cookinseln. Auf Deutschlandfunk-Anfrage will sich keiner der Verbände dazu äußern. Die FIFA lässt mitteilen, dass nationale Fußballverbände über ein spezielles Gruppenprogramm an Tickets für die Spiele kommen können, sich aber an alle Vertragsbedingungen halten müssen. In Punkt 4.4 dieser Bedingungen heißt es aber:
Der Marktplatz steht nicht für den Weiterverkauf von Eintrittskarten für das Turnier zur Verfügung, die von der FIFA unter gesonderten Kauf- oder Nutzungsbedingungen angeboten werden, einschließlich Eintrittskarten aus dem Gruppenverkauf.
Ein klarer Widerspruch. Die FIFA äußert sich dann aber auf weitere Nachfragen nicht mehr. Sie bittet nur darum, mögliche Beweise für Fehlverhalten auf eine FIFA-eigene Website zur Überprüfung hochzuladen. Gianni Infantino will im kommenden März wiedergewählt werden und gab sich zu Turnierbeginn noch betont entspannt, ob all der Ticketdiskussionen und inzwischen laufender Ermittlungen mehrerer Staatsanwaltschaften in den USA.
We are very relaxed about it.
Man habe alles mit den besten Anwälten geprüft, sagt er. Tatsache ist, Tickets werden auch auf dem Zweitmarkt immer teurer und es finden sich viele, die bereit sind, diese Preise zu bezahlen. Fast alle Stadien sind ausverkauft. Für US-Fußballfan Evan Sutton ist nach all seinen Erfahrungen aber klarer als je zuvor. Die Fans interessieren die FIFA überhaupt nicht.
Eine Deutschlandfunk-Recherche von Matthias Friebe.
Und das war der Sport. Dankeschön und das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Thielko Gries. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.